Ja, liebe Schwestern und Brüder, heute gestalte ich die Predigt mal in einer der ältesten Predigtformen überhaupt, weil ich finde, dass sich der Predigttext für heute dazu anbietet. Eine Predigtform, die man Homilie nennt, vielleicht schon mal gehört. Manche halten das für die einzig richtige, wenn es um biblische Geschichten geht. Man macht sich mit der Geschichte vertraut und erzählt sie nach oder wandert Vers für Vers dadurch. Und so will ich es heute machen, mit der Geschichte, die uns Lukas und nur er im 13. Kapitel seines Evangeliums erzählt. Die Verse 10 bis 17. Wenn ihr irgendwie mitlesen wollt und könnt, dann Lukas 13, 10 bis 17. Ich habe die Predigt auf Hebräisch, Quatsch, auf Persisch ausdrucken lassen, Moitaba, Aitir. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich hätte es auch auf Ukrainisch, aber die ukrainischen Geschwister sind heute nicht da. Gut, dann mache ich hier auf Deutsch weiter. Also Lukas 13, 10 bis 17. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und er ist natürlich Jesus. Und Jesus ist auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Und er ist nicht allein und er lässt sich Zeit, denn es geht nicht darum, möglichst schnell anzukommen. Eine gute Woche braucht man mindestens und dann ist eben auch mindestens einmal Sabbat. Wo genau Jesus den Sabbat feiert, das wird nicht gesagt. Und dass er in einer Synagoge lehrt, ist eigentlich auch nichts Besonderes. Damit muss jeder erwachsene Mann rechnen, der in einer Synagoge zum Gottesdienst geht. Denn ab einem bestimmten Punkt geht der Synagogendiener durch die Reihen und ruft auf, nach vorne zu kommen. Einem meiner Studienkollegen ist das sogar in Jerusalem passiert. Und er ging nach vorne und hat aus der Tora gelesen und hat seine Sache gut gemacht. Mir ging das mal so, als ich in Hamburg noch im Studium in der Synagoge war. Ich fühlte mich sehr geehrt, aber ich habe die Ehre weitergegeben, weil ich meinen Hebräischkenntnissen dann doch nicht so vertraut habe. Und so wird es auch Jesus gegangen sein. Er sitzt da im Gottesdienst und der Synagogendiener kommt und sagt, möchtest du nach vorne kommen oder komm doch du nach vorne. Und Jesus steht auf, geht nach vorne, liest die aufgeschlagene Stelle aus der Bibel. Und dann hat auch jeder jüdische Mann das Recht, etwas zu der gelesenen Stelle zu sagen, sie auszulegen, also zu lehren. Und so auch Jesus. Und er hebt sein Haupt von der Schrift hoch und schaut in die Gemeinde und sieht. Und so heißt es hier wörtlich, siehe, da, schau. Ja, was gibt's denn da zu sehen? Lauter fromme jüdische Männer zum Gebet versammelt. Ja, aber schau weiter. Schau an den Rand, hinten an der Wand. Da versammeln sich die Frauen, die dem Gottesdienst ja nur zuschauen und zuhören dürfen. Und da war eine Frau, Vers 11. Die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Seltsam, dass Lukas das weiß, oder? Dass diese Frau 18 Jahre lang krank war. Das ist ja eine sehr spezifische Information. Woher weiß er das? Gut, wir wissen, dass Lukas für sein Evangelium gut recherchiert hat, viele Zeugen befragt hat. Und wahrscheinlich hätten die ersten Leser oder Hörer des Evangeliums zumindest auch die Familie dieser Frau noch antreffen und befragen können. Und bestimmt wusste Lukas auch, wo das alles sich abgespielt hat. Aber er sagt es in seinem Evangelium nicht, weil er nicht abschweifen will, denke ich. Und ich reiß mich jetzt auch wieder zusammen. Jedenfalls, die Frau war sicher auch schon älter. Und ihre Krankheit könnte mit Osteoporose zu tun gehabt haben. Das bedeutet ja, dass die Knochen weich, brüchig werden. Vielleicht habt ihr sogar noch so ein Bild aus früheren Zeiten vor Augen, wo auch bei uns auf den Dörfern so manches alte Ohmchen sehr gebeugt ging. Rundrücken nannte man es dann. weil die Knochen weich werden, die Wirbelsäule krumm, langsam über die Jahre wird die Frau gebeugt und kann sich eben auch nicht mehr gerade machen, weil das höllisch wehtut. Und so geht sie halt gekrümmt und nach unten blickend durchs Leben. Aber eben auch in dem Gottesdienst am Sabbat. Ganz hinten steht sie und klein und gebeugt, wie sie ist, fällt sie keinem auf. Außer Jesus. Vers 12. Als nun Jesus sie sah, rief er sie herbei und sagte zu ihr: Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Jesus sieht sie, ruft sie nach vorne und sie kommt. Wahrscheinlich schleicht sie eher, langsam und verwundert, aber sie kommt. Und als sie bei Jesus ist, da hört sie Gott reden. Gott spricht zu ihr. Ihr ganz persönlich. Und was Gott sagt, das geschieht. Was Gott sagt, das geschieht. Sie ist von ihrer Krankheit erlöst. Einfach so. Keine Bedingungen. Keine Fragen. Nichts, was sie erst noch tun müsste. Und auch von Glauben ist hier nicht die Rede. Es geschieht einfach. Es geschieht einfach, weil Gott es will und sagt. Geschieht es an dieser Frau. Und sie ist befreit von ihrer niederdrückenden Krankheit. Und sie kann es gar nicht glauben, was sie da hört, denke ich. Und da spürt sie eine Berührung. Vers 13. Und er legte ihr die Hände auf. Und auf der Stelle richtete sie sich auf und pries Gott. Ja klar, es waren die Hände von Jesus, die sie angefasst hatten. Aber es war doch Gott, der sie berührt hatte. Mit heilender Kraft. Und die Schmerzen sind weg. Und sie kann ihren Rücken gerade machen. Und aufrecht steht sie jetzt in der Synagoge und sie lobt Gott. Wie kann sie auch anders? Egal, ob sie das nun darf oder nicht. Ein Wunder ist geschehen. Heilung und neues Leben. Da muss man doch Gott loben und preisen. Und alle stimmen ein und singen Halleluja. Ja, von wegen. Von wegen. Vers 14. Der Synagogenvorsteher aber, aufgebracht darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, sagte zu den Leuten: 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. Kommt also an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen. Nicht an einem Sabbat. Antworten muss er, so steht es hier wörtlich. Reagieren muss er, der Chef der Veranstaltung. Natürlich muss er das. Nur wie er es tut. Oh je. Die Frau, die sieht er gar nicht. Jesus ignoriert er. Er spricht gleich zur Gemeinde. Vielleicht, weil er denkt, dass die ja nun auch alle eine Frage auf der Zunge haben. Die ewig alte Frage derer, die Angst haben, dass sich etwas verändern könnte. Ja, darf der das denn? Und natürlich lautet die Antwort: Nein, das darf er nicht. Das ist verboten. Und außerdem ist es ja auch unnötig. Klar ist es toll, dass Jesus diese Frau gesund gemacht hat, aber das hätte er doch auch morgen tun können. Die ganze Woche hätte die Frau Zeit gehabt, zu Jesus zu gehen und sich heilen zu lassen. Aber nein, ausgerechnet heute am Sabbat muss es sein. Aber das ist verboten. So steht es im Gesetz. Und wer es nicht glaubt, kann ja gerne nach vorne kommen und es nachlesen hier vorne. Ich nenne euch auch die Stellen. Und ja, der Synagogenvorsteher hat mit dem, was er sagt, völlig recht. Vers 15. Der Herr aber antwortete ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Der Herr, sagt Lukas, nicht er wie bisher, wenn er von Jesus sprach. Der Herr, sagt Lukas, antwortete ihm. Das ist schon auch ein Signal, denke ich. Wer spricht hier jetzt? Wer reagiert hier jetzt? Wer antwortet dem Synagogenvorsteher? Jesus? Der Herr? Gott selbst. Gott selbst. Und er legt die Finger auf die schlimmste Wunde der Sünde, die Heuchelei. Ihr wisst hoffentlich, dass das die schlimmste Sünde ist, ne? Nicht, was man sonst vielleicht immer so schnell denkt. Heuchelei ist die schlimmste Sünde. Die kann auch nicht vergeben werden. Weil der Heuchler sie ja gar nicht erkennt. Der Heuchler fühlt sich ja im Recht vor Gott. So sehr, dass die Heuchelei am Ende Jesus und damit Gott selbst verurteilt und hinrichtet. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Jesus gebraucht ja nicht nur einfach ein starkes Wort und einen schlimmen Vorwurf. Er beweist ja auch, dass er Recht hat. Jeder wird ihm zustimmen müssen. Wenn das Vieh Durst hat am Sabbat, da kommt keiner und sagt, ja, die können doch auch bis Montag warten. Was sie natürlich könnten. Aber keiner macht das. Das Vieh schreit jämmerlich und jeder, der ein Herz im Leib hat, der erbarmt sich seines Viehs. Wie es ja Sprüche 12, Vers 10 auch geschrieben steht, nicht? Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Und so gehen sie ganz gemäß dem Wort und dem Willen Gottes mit ihrem Vieh um. Aber mit ihrer Schwester, einer Tochter Abrahams, wie sie selber, Söhne Abrahams, mit ihr gehen sie anders um. Unbarmherzig. Wollen sie noch länger leiden lassen, weil das ja Zeit hat und weil ja heute Sabbat ist? Vers 16. Frag Jesus. Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan volle 18 Jahre in Fesseln gehalten hat, musste sie nicht am Sabbat von dieser Fessel losgebunden werden? Musste sie nicht am Sabbat von dieser Fessel losgebunden werden? Musste sie? Das ist die Frage. Und Jesu Antwort, Gottes Antwort ist eindeutig, ja. Sie musste am Sabbat. Warum? Das kann man auf zwei Arten erklären. Manche sagen, Jesus übertritt hier das Gebot der Sabbatheilung. Und er tut das in der Vollmacht und Freiheit Gottes. Der darf das. Jesus ist Herr auch über den Sabbat. Lukas 6, Vers 5. Gott kann am Sabbat machen, was er will. Es ist sein Tag. Und nun will er eben diese Frau gesund machen und tut das durch Jesus. Willst du jetzt Gott dafür anklagen, dass er barmherzig ist, an seinem Tag, dem Sabbat? Dem Tag, an dem Gottes Liebe und Barmherzigkeit in besonderer Weise gepredigt und gelebt werden soll? Andere sagen, Jesus hat das Gebot hier gar nicht übertreten. Jesus befolgt das Sabbatgebot aufs Genaueste. Er macht haargenau, was Gott will, dass am Sabbat geschieht und was Gott mit dem Sabbat meint. Jesus macht das ganz genau richtig. Schließlich weiß ja keiner besser, was Gott will und meint, als er selbst. Und Jesus tut das, wozu der Sabbat da ist. Denn Jesus tut ja eigentlich gar nichts. Er arbeitet nicht. Jesus arbeitet nicht. Das Einzige, was er macht, ist, er legt der Frau die Hände auf, nachdem das Entscheidende schon passiert ist. Er legt der Frau ja nur die Hände auf. Mehr macht Jesus ja nicht. Und das ist auch bei der strengsten Auslegung der Rabbiner keine Arbeit und darf am Sabbat getan werden. Und außerdem sagt Jesus an anderer Stelle, der Sabbat ist doch um des Menschen willen da und nicht umgekehrt. Es heißt doch nicht, an 6 Tagen sollst du deiner weltlichen Arbeit nachgehen und am Sabbat sollst du deine religiösen Pflichten verrichten. Nein, es heißt, du sollst ruhen am Sabbat. Du sollst ruhen am Sabbat. Du sollst Gott machen lassen am Sabbat. Du sollst dich ganz auf Gott verlassen am Sabbat. In einem Buchtitel heißt es mal, das Sabbatgebot ist das Gebot zum Faulenzen. Du sollst guten Gewissens tatsächlich nichts tun. Du sollst Gott machen lassen. Und du sollst mal zur Ruhe kommen. Du sollst zur Ruhe kommen. Ruhe ist die große Verheißung für die Ewigkeit, liebe Schwestern und Brüder. Der Sabbat ist ein Vorgeschmack darauf. Unser Leben soll und ist kein endloser Werktag, wenn es nach Gott geht. Gott will, dass wir ausspannen im wörtlichen Sinn, raus aus der alltäglichen Tretmühle und begreifen, dass unser Leben nicht abhängt von dem, was wir tun und schaffen, sondern von dem, was Gott tut und schafft. Und schon das allein ist heilsam. Wenn wir das ernst nehmen, wenn wir das genießen, das allein ist schon gesund. Oder wie es mal ein Bischof sagte, den ich auch immer gern zitiere: Natürlich sollen wir uns zu Tode arbeiten, aber langsam und mit Verstand. Gut, ne? Ja, und mit dem im Hinterkopf eben auch im Alltag dran denken, dass wir nicht alles tun müssen, wozu uns die Umstände treiben und hetzen. Nicht von Montag bis Samstag aufdrehen wie Blöde und mitnehmen, was nur irgend geht. Auch nicht sich dazu treiben und hetzen lassen. Auch nicht vom Chef. Falls er so einer ist. Es gibt ja Sonne und solche. Aber der Chef ist nur der Chef. Der Herr ist Jesus. Also mit Bedacht und Verstand tun, was zu tun nötig ist. Dabei sich auch gerne anstrengen und sich immer bemühen, es gut zu machen. Dann wird es auch gut werden, was wir schaffen. Und es dann auch sein lassen. Jeden 7. Tag es gut sein lassen. Ich denke, so gewinnt unser Leben sehr an Qualität. Unser aller Leben, das der Chefs auch. Qualität, nicht Quantität. Denn niemand lebt davon, dass er viel hat, sagt Jesus. Lukas 12, Vers 15. Der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat eh keine Taschen. Und beide haben recht. Und zwar recht bei Gott. Und ich denke, auch beide Sichtweisen dessen, was Jesus hier tut, haben recht. Beide lassen etwas für uns Wichtiges erkennen. Manchmal ist es nötig, eine ansonsten gute Regel zu brechen. Nämlich immer dann, wenn es um das Wohl von Menschen geht und die Regel dem entgegensteht. Menschen sind wichtiger als Regeln. Bei Gott. Und das macht Gott schon im Alten Bund ausreichend klar, lest die Propheten. Und das Zweite ist, wir verstehen die Gebote Gottes nur dann richtig, wenn wir ihren tieferen Sinn verstehen, wenn wir also wissen, was Gott wirklich will. Dazu muss man ihn natürlich kennen und das, was er sagt. Und dann lesen wir das aber auch klar, zum Beispiel bei den Propheten, Ezekiel. Gott hat kein Gefallen daran, dass der Gottlose stirbt. Gott will leben. Er will das Leben der Sünder. Gott sei Dank, denn das sind wir, liebe Schwestern und Brüder. Gott will, dass die Sünder leben. Römer 5, Vers 8, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass wir leben. Und das haben wir alle nicht verdient. Das ist wahr. Dass Gott gut zu uns ist, das haben wir alle nicht verdient. Er ist es aber trotzdem. Er will nicht, dass wir uns kaputt machen, nicht uns selber und nicht uns gegenseitig. Und er tut es auch nicht. Nicht durch seine Gebote und schon gar nicht durch Jesus. Vers 17. Und als er dies sagte, schämten sich alle seine Gegner. Und alles Volk freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Ja, doch manchmal ist es auch nötig, dass wir uns schämen. Wenn wir uns ertappt fühlen. Kommt ja immer wieder vor, bei mir zumindest. Auch das kann heilsam sein. Wenn wir dachten, und Jesus sagt uns das Gegenteil, wir waren so überzeugt von, aber Jesus belehrt uns eines Besseren. Ist doch gut, dass wir uns dann mal schämen. Aber ist ja auch nicht darum, dass wir uns endlos schämen, sondern ja, damit wir uns freuen. Damit wir uns freuen über den ewig guten Gott, der uns das Leben schenkt, der es uns erhält, der es uns gönnt, dass es uns gut geht. Und er hat das Seine dazu getan und tut es noch. Tun wir das, was an uns liegt, genauso. Und wenn ihr das auch so seht, sagt Amen. Amen.